Guten Morgen, liebe Gemeinde. Das ist laut eingestellt. Ich müsste euch mal vorstellen, wie sehr meine Frau darunter leidet, dass ich immer so laut rede. Einer der Sätze, die bei uns dann ziemlich oft fallen, ist, ich sage ihr immer, kannst du das bitte lauter sagen? Sie sagt mir immer, kannst du das bitte leiser sagen? Das ist so unser täglicher Dialog miteinander. Auf jeden Fall, guten Morgen. Ich freue mich, gemeinsam mit euch heute in einen weiteren Abschnitt aus dem Römerbrief in Kapitel 8 zu schauen, um darin im Blick auf das Evangelium gestärkt zu werden, getröstet werden von Gottes Geist. Bevor wir diese Stelle aufschlagen, möchte ich eine andere Stelle nur zitieren. Und zwar schreibt Paulus in Epheser Kapitel 3 in den Versen 14 bis 19 folgende Worte, die eine hilfreiche Ausrichtung sind und sein sollen auf das Anliegen der Verse, die uns jetzt im letzten Abschnitt in Römer Kapitel 8 begegnen werden. Und ich möchte das uns aus einer übertragenen Übersetzung der neuen evangelistischen Übersetzung vorlesen. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, ja zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Paulus betet hier an dieser Stelle, dass Gott die Christen beschenken und durch seinen Geist innerlich stärken soll, damit sie in Gottes Liebe fest gegründet sind. Und während sie in dieser Liebe fest gegründet sind, soll weiterhin etwas passieren. Und zwar sollen sie etwas erkennen, immer mehr erkennen, was eigentlich die Erkenntnis übersteigt. Und den Inhalt dessen, was Paulus hier erwähnt, ist die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Das ist sein Gebet. Das ist sein Anliegen, dass Gott durch seinen Geist in den Christen, in der Gemeinde verfolgen soll. Denn was passiert, wenn wir die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat, immer mehr verstehen und immer mehr erkennen? Wir werden erfüllt mit Gottes Fülle, das heißt mit seinem Leben, seiner Kraft, seinem Heiligsein, das er für uns bereithält, damit wir ihn in der Gemeinde immer mehr verherrlichen können. Und danach folgen diese zwei Verse, die auf unserer Mitgliedschaft draufstehen, dass auf der Mitgliedschaftsurkunde, wo steht, ihm sei die Herrlichkeit. Und das ist aber die Hinführung dazu. Der Blick und das Gebet um ein tieferes Verständnis dessen, wie sehr Gott uns in Christus liebt. Und wir werden in Römer 8 einen Abschnitt haben, der weitere Facetten dieser Liebe entfaltet. Und ich möchte jetzt noch einmal beten, dass diese Verse genauso unser Herz stärken und Gott uns dadurch erfüllt. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir für dein heiliges Wort, für deine Wahrheit. Ich danke dir für deine grenzenlose Liebe, die du uns schenkst, obwohl wir sie nicht verdient haben, Herr, die uns durchträgt, die uns Mut gibt, die uns Hoffnung gibt. Und ich möchte dich bitten, dass diese Worte hier in der Heiligen Schrift genau das heute wieder auslösen, dass deine Kinder tiefe Gewissheit und tiefe Sicherheit in deiner Liebe finden, durch alle Facetten, die das Leben auch bringen mag, egal ob es gute oder schwere Zeiten sind, dass diese eine Sache unwandelbar ist, daran wird nicht gerückt. Du liebst uns mit einer ewigen, alles überwindenden Liebe. Und dafür wollen wir dich ehren und dich anbeten, Herr. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam den letzten Abschnitt in Römer 8 lesen, der mit dieser Predigt beginnt, und zwar die Verse 35 bis 39. Wir werden uns heute aber nur die ersten zwei Verse davon anschauen, also 35 und 36. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In den Versen vor diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, hat Paulus im Römerbrief auf verschiedene Weise entfaltet, was Gott für seine auserwählten Kinder geplant und getan hat und auch gerade dabei ist zu tun. Es hat angefangen über die Auserwählung, ihre Bestimmung nach Gottes Vorsatz, die Rechtfertigung, die sie durch das Erlösungswerk Christi erhalten haben und genauso auch sein beständiges Verwenden für sie zu Rechten Gottes als König der Könige, was wir uns an Christi Himmelfahrt angeschaut haben, als Begleitung über die ganze Zeit hinweg, bis sie bei der zukünftigen Herrlichkeit bei Gott ankommen und Christi Ebenbild gleichförmig werden. Jetzt ab Vers 35 beschreibt Paulus aber dieses Handeln Gottes nicht mehr aus so einer sachlichen oder wie es davor war mit der Rechtfertigung einer juristischen Perspektive, sondern er führt mit seiner Aussage in Vers 35 Gottes Handeln im Evangelium auf seine Grundmotivation zurück. Warum hat Gott all das getan, was zuvor beschrieben wurde? Warum tut Christus, was gerade in Vers 34 beschrieben wurde, warum verwendet er sich für die Kinder Gottes? Warum hat Gott sie auserwählt? Warum hat Gott ihnen eine Herrlichkeit in seiner Gegenwart bereitet und setzt alles daran, damit sie auch dort wirklich ankommen? Warum? Vers 35 sagt, wegen seiner Liebe. Vers 37 wiederholt es, durch den, der uns geliebt hat. Und in Vers 39 wird es zum dritten Mal erwähnt und zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese dreifache Erwähnung dessen, dass Christus uns liebt, dass er uns geliebt hat und dass Gott uns in Christus liebt, das ist quasi das Zentrum dieser Verse 35 bis 39 und es nennt uns den Grund, warum Gott es alles für seine Kinder getan hat. Weil er sie aus freier Motivation, aus freier Entscheidung mit einer ewigen und beständigen und hingebungsvollen Liebe liebt. Und genauso greift Paulus hier in den Versen 35 bis 39 nicht nur diese Grundmotivation Gottes auf, sondern er verknüpft diese Liebe Gottes jetzt am Ende noch einmal mit dem Inhalt unseres Gesamtabschnitts, den wir ab Vers 17 und 18 angeschaut haben, als er die Leiden der Jetztzeit beschrieben hat. Wir haben diese Predigtreihe vor circa einem Jahr mit Vers 17 und 18 damit gestartet, dass Gott hier in Römer 8 die Leiden der Jetztzeit erwähnt und aufgreift, durch die jeder Christ, jedes Kind Gottes hier geht und so mit Christus mitleidet, aber genauso auch die Erwartung hat, mit Christus verherrlicht zu werden. Und so wie er am Anfang dieses Gesamtabschnitts dieses Leid angeschnitten hat und ausgerichtet und erwähnt und erklärt hat, wie es dazu kam, so greift er es jetzt in Vers 35 noch einmal auf, indem er 7 unterschiedliche Leitsituationen aufgreift, wie sich quasi dieser Zustand der unterworfenen Schöpfung, die Leiden der Jetztzeit, wie sie sich gegenüber Kindern Gottes äußern können. Er redet von Drangsal, von Angst, von Verfolgung, von Hungersnot, Blöße, Gefahr und Schwert. Aber diese Leiden werden hier in diesem Abschnitt mit der Liebe Christi verknüpft. Und wir kommen mit diesem Beginn von Vers 35 auch zu der letzten Wer-Frage, die Paulus ab Vers 31 stellt, um noch einmal deutlich zu machen, was Gott getan hat und das Evangelium zusammenfasst, um unsere Sicherheit groß zu machen. Wir hatten in Vers 31 die Frage, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? In Vers 33 lautete die Frage, wer wird Anklage erheben? In Vers 34 hieß die Frage, wer ist es, der verdamme? Also all diese drei Fragen eher in einem negativen Sinnen beschrieben, also gegen etwas sein, Anklage erheben, verdammen als Gericht oder sich gegen jemanden wenden. Und jetzt kommt in Vers 35 die letzte Frage mit, wer will uns scheiden, nämlich von etwas Positiven. Also davor hieß es, wer will etwas tun, dreimal, damit wir etwas Negatives erfahren. Also Gott ist gegen uns, Gott klagt uns an, Gott verdammt uns. Jetzt lautet die Frage, wer tut etwas, um uns von etwas Positivem zu scheiden, nämlich von der Liebe des Christus. Und auch hier soll die Antwort, die genauer entfaltet wird, eindeutig sein. Es ist unmöglich, dass uns irgendjemand von der Liebe Christi scheiden wird. Genauso wie es unmöglich ist, dass Gott sich gegen die Kinder Gottes eines doch wendet und sagt, ich bin nicht mehr für dich, sondern ich bin gegen dich, ich bin dein Feind. Genauso wie es unmöglich ist, dass diejenigen, die in Christus gerechtfertigt sind, weil Christus sich für sie hingegeben hat, dass sie doch eines Tages wieder von Gott angeklagt werden und letztendlich verdammt werden. Genauso wie es unmöglich ist, dass Christus sich gegen sie eines Tages wieder entscheidet und sagt, ich verwende mich nicht mehr für dich, sondern ich verwende mich gegen dich, damit du ewige Verdammnis erleidest. So wie dieses ganze Konzept unmöglich ist, dass es ein Kind Gottes treffen wird, so ist es unmöglich, dass Christus eines Tages aufhören wird, sie zu lieben. Und das ist letztendlich die Basis, der Grund. Warum ist das alles davor unmöglich? Warum wird Gott nicht Anklage erheben? Warum wird Gott sich beständig für immer für sie verwenden? Warum wird Gott niemals gegen sie sein? Weil er sie in Jesus Christus liebt. Und die Antwort in Vers 39, die ich schon erwähnt habe, ist eindeutig nach der Auflistung von 10 verschiedenen Instanzen. Also wir haben hier, Paulus gibt sich da sehr viel Mühe, das deutlich machen. Erst haben wir eine Zahl von 7 Leidensumstände, dann 10 Instanzen, woher sozusagen das Leid kommen könnte. Und dann lautet sein Fazit, also quasi nichts und niemand, diese 10 Dinge, uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also das Anliegen, das Paulus hier in diesen Versen 35 bis 39 verfolgt, ist folgendes. Gott möchte hier noch einmal, und er dreht noch eine Schleife, er möchte noch einmal als Zuspruch und Trost für die Leiden in dieser Jetztzeit unsere Gewissheit, unsere Sicherheit als Kinder noch einmal stärken, indem er aufzeigt, dass kein Leid der Welt, wie es auch aussehen mag und von wem es kommen möge, von wem es verursacht sein möge, kein Leid dieser Welt beinhaltet, dass die Liebe Christi zu uns aufgehört hat oder aufhören wird. Was auch immer wir als Kinder Gottes erleben, egal wie schlecht und schmerzhaft es sein soll, ist, es hat niemals seinen Grund darin, dass Gott sagt, ich liebe dich nicht mehr. Das Anliegen, das Paulus hier verfolgt, ist, egal welches Leid wir erleben, nichts, was du erlebst, wird die Macht haben, dich auf deinem Weg in die Gegenwart Jesu, in die Herrlichkeit zu überwinden. Deswegen stellt er es um und sagt, nicht das Leid überwindet die Kinder Gottes, damit dass sie eines Tages doch nicht bei Christus ankommen. Wir werden uns nachher anschauen, wie das denn, sag ich mal, theoretisch möglich sein würde. Sondern die Kinder Gottes werden jede Situation in ihrem Leben überstehen und überwinden und letztendlich bei Christus ankommen, weil er sie so sehr liebt. Diese Liebe Jesu ist größer, stärker und mächtiger als alles, was uns im Leben widerfahren kann. Und zu dieser Liebe gehört, dass er genauso nicht zulassen wird, dass irgendwelche Leidensumstände uns dazu bringen werden, dass wir uns selbst von der Liebe Christi lossagen. Das ist ein entscheidender Punkt, den wir in der Predigt noch wiederholen werden. Wenn dieser Abschnitt sagt, nichts wird uns scheiden von der Liebe Christi, gar nichts, und nachher wird auch irgendein anderes Geschöpf erwähnt, also dieses Wer, zu diesem Wer gehören auch du und ich, kannst du dich von der Liebe Christi scheiden? Kannst du etwas sagen, etwas tun, etwas denken, etwas bekennen, etwas, ich weiß nicht, was das Gegenteil von bekennen ist, etwas absagen, das dich letztendlich von der Liebe Christi trennen wird. Nein, Jesu Liebe wird nicht zulassen, dass ein Kind auf dem Weg zum Himmel sich aufgrund von Schwierigkeiten von seinem Glauben absagen wird. Das ist genauso ein Aspekt, den Paulus hier deutlich machen möchte. Also erstens, egal welches Leid uns widerfährt, es bedeutet nicht, dass Christus uns nicht mehr liebt oder also aufgehört hat, uns zu lieben oder nicht weiter lieben wird. Und der zweite Aspekt ist, egal welches Leid ein Kind Gottes erlebt, es wird nicht dazu führen, dass ein Christ aufgrund dieser Leitsituation sagen wird, ich glaube nicht mehr an Christus, er ist nicht mehr mein Herr und mein Retter. Entschuldigung. Das ist genauso der zweite Punkt, der zweite Aspekt, den diese Verse deutlich machen möchte. Und damit gipfelt Paulus eigentlich diese Sicherheit. Damit gipfelt Paulus Heilssicherheit und Heilsgewissheit, wenn ich hier mit diesem Aspekt noch einmal deutlich mache, es ist unmöglich, dass ein auserwähltes, geliebtes Kind Gottes doch nicht im Himmel ankommt, weil Gott sie mit einer ewigen Liebe liebt, die niemals loslässt, sondern durchträgt und zu einem steht, egal was passiert. Was meint Paulus damit, wenn er die Frage stellt, hier in Vers 35, ob uns jemand von der Liebe Christi scheiden kann? Dieser Begriff von der Liebe Christi scheiden, dieses Wort, meint eigentlich etwas trennen, etwas lösen, etwas entfernen oder losreißen. Also man kann uns vorstellen, hier ist die Liebe Christi, hier sind wir. Wir sind aufgrund seiner Auswahl, aufgrund seiner Entscheidung miteinander verbunden. Und jetzt wird eine Trennung geschaffen zwischen der Tatsache, dass Gott uns in Christus liebt und dass wir Anteil an diesen Segnungen haben, die diese Liebe bereithält. Also es geht letztendlich darum, im Prinzip, wer will uns oder Gott dazu bringen, dass wir all das, was Gott aus Liebe für uns getan hat und versprochen hat zu tun, wieder verlieren. Dass Gott sagt, ich liebe dich nicht mehr und alles, was denen gilt, die ich liebe, gehört dir nicht mehr. Um da diese Tatsache besser zu verstehen, möchte ich das noch einmal aufgreifen und diese Aspekte beschreiben, die Paulus hier aufzeigt. Was gilt denn den Menschen, die Gott liebt? Was haben die davon? Wenn Gott sagt, ich liebe einen Menschen in einer besonderen, ewigen Weise, was haben wir davon? Was passiert dann? Wie wirkt sich das aus? Vor allem in Trennung dazu, und die Schrift macht da eine Trennung zwischen der allgemeinen Liebe Gottes, die allen Menschen gilt, aber auch genauso seiner besonderen Liebe Gottes, die nur seiner Gemeinde, seinem auserwählten Volk gilt. Wie äußert sich diese Tatsache? Wir können es allein vom Kontext her beantworten. In Versen 31 bis 34 wurde beschrieben, dass aufgrund dieser Liebe Gottes er selbst seinen Sohn stellvertretend für uns hingegeben hat, damit wir gerechtfertigt werden können. Und dass dieser Jesus, der das genauso freiwillig getan hat, sich jetzt zu Rechten Gottes beständig für uns verwendet. Es wird genauso in Römer 5, Vers 8 mit folgenden Worten aufgegriffen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben sind. Und dann geht es weiter, also wenn Gott einen Menschen in besonderer Weise liebt, dann äußert es sich darin, dass Christus für seine Feinde stirbt und dass sie auf Grundlage dieses Sterbens Rechtfertigung haben, dass sie auf Grundlage dieses Sterbens nicht mehr Feinde sind, sondern Frieden mit Gott, Versöhnung haben, Rettung von seinem Zorn. Das geschieht, wenn Gott einen Menschen in einer besonderen Weise liebt. Er sagt, ich habe meinen Sohn für dich hingegeben und das ist jetzt nicht nur eine Möglichkeit für dich, sondern dieses Hingeben, das führte dazu, dass du jetzt Versöhnung und Frieden mit mir hast. Wenn Gott einen Menschen in besonderer Weise liebt, dann meint es zum einen, dass er seinen Sohn hingegeben hat, um diese Sachen für uns zu erkaufen und zu erwirken und zu ermöglichen, aber auch genauso, dass ein Mensch glaubt und Anteil daran hat. In Epheser Kapitel 2, Vers 4 wird diese Liebe Gottes konkreter darauf bezogen, dass ein Mensch anfängt zu glauben und dadurch geistlich lebendig wird. In Epheser 2, Vers 4 heißt es, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Also die Liebe Gottes ist nicht nur, ich gebe meinen Sohn für dich hin, sondern ich mache dich geistlich lebendig, dass du anfängst, das wirklich zu glauben und so aus Gnade gerettet zu sein. Das ist die besondere Liebe Gottes und das äußert sich in dieser Form. Es äußert sich aber nicht nur in dem Hingeben, dass Christus, dass Gott, der Vater, das überhaupt getan hat und dass wir es glauben und Anteil daran haben, sondern in Römer 8, Vers 34 wurde beschrieben, dass Christus jetzt zur Rechten Gottes sitzt und sich alle Zeit für sie verwendet. Also es geht nicht nur um eine Liebe, die in der Vergangenheit gehandelt hat, sondern eine Liebe, die jetzt weiterhin permanent etwas für die Kinder Gottes tut. Er verwendet sich für sie. Und so heißt es zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 5, dem, der uns, und jetzt heißt es nicht geliebt hat, sondern dem, der uns liebt und der uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Das sagt Offenbarung 1, Vers 5. Also nicht nur eine Liebe, die sich eines Tages hingegeben hat, um uns von unseren Sünden durch sein Blut zu waschen, sondern die jetzt weiterhin besteht. Das ist die Liebe Gottes. Das gilt, das haben die Menschen, die Gott in dieser besonderen Weise liebt. Was gehört noch dazu? In den Versen 28 bis 30 in Römer 8 wurde beschrieben, dass diese Menschen nach Gottes Vorsatz erkannt wurden, um Anteil an seiner Familie und an seiner Herrlichkeit zu haben. Diese Tatsache wird in Römer 9, Vers 11 bis 13 konkreter auf den, ausgeführt, wo es um Gottes souveräne Auswahl geht und um die Tatsache nach Vers 8, das ist nicht die Kinder des Fleisches, sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung. Es geht um die Frage, wie ein Mensch zu einem Kind Gottes wird. Also manche sagen, es geht hier nur um Völkerzugehörigkeit von Volk Israel, und also Jakob und als Kontrast dazu Esau. Aber Paulus greift hier dieses alttestamentliche Bild und dieses Geschehnis auf, um deutlich zu machen, wie ein Mensch zu einem Kind Gottes wird, nicht einfach nur zum Volk Israel im irdischen Sinne gehört. Und dann heißt es in Vers 11 selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe, nicht aus Werken, sondern aus den Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das heißt, die Liebe Gottes, die unabhängig vor unserer Geburt nach Auswahl bestand, er führt es weiter aus, also unabhängig von unserem Wollen oder Vollbringen, unabhängig von unseren Entscheidungen oder dem, was wir tun. Diese Liebe trifft eine Auswahl aus Liebe und sagt, du wirst ein Kind Gottes. Das ist, wenn Gott einen Menschen in besonderer Weise liebt. Und diese Liebe führt zu folgender Tatsache, Vers 25 im selben Kapitel, wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen und die Nichtgeliebte Geliebte. Wenn Gott einen Menschen in besonderer Weise liebt, dann macht er aus Menschen, die keinen Anteil an seiner Gemeinschaft hatten, keinen Anteil an den Bündnissen, dann macht er sie zu seinem Volk und bezeichnet sie als seine Geliebte, als seine Braut, seine Partnerin, mit der er in Ewigkeit Gemeinschaft haben möchte. Es geht noch weiter. Rückblickend weiter von Römer 8 möchte ich es aufgreifen, wenn Gott einen Menschen in besonderer Weise liebt, dann wurde in den Versen 14 bis 27 entfaltet, dass diese Liebe einen Menschen dazu bringt, ein Kind Gottes zu werden, das ein Miterbe Christi ist und Anteil an der zukünftigen Herrlichkeit hat. 1. Johannes 3, Vers 1 fasst es zusammen. Seht, welch eine Liebe Gott uns erwiesen hat. Und was bewirkte diese Liebe? Dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Also, wenn Gott einen Menschen in einer besonderen Weise liebt, macht er ihn zu seinem Kind und damit hat dieses Kind Anrecht auf alles, was dem Vater und dieser Familie zusteht, nämlich die neue Schöpfung. der neue Himmel, die neue Erde, die Gegenwart Gottes. Diese besondere Liebe Christi zeigt sich zusammenfassend als Erwähnung in Epheser 5, als er die Liebe zur Braut zusammenfasst, dass er sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligt und reinigt, mit dem Ziel, sie sich selbst verherrlicht darzustellen als heilig und tadellos. Dass er sie nicht mehr hasst, sondern dass sie nährt und pflegt und versorgt. So äußert sich die Liebe Christi zu seiner Gemeinde. Warum dieser Exkurs, warum diese Entfaltung dieser verschiedenen Aspekte, die alle letztendlich zur Liebe Gottes gehören? Wenn Paulus hier sagt, was kann uns von der Liebe Gottes scheiden, trennen? Von der Liebe Gottes geschieden zu werden und getrennt zu werden, bedeutet, dass all diese Dinge dir nicht mehr gelten. Du bist kein geliebtes Kind, du bist kein Erbe, du bist nicht gerechtfertigt, Christus verwendet sich nicht für dich, Gott wird dich anklagen, Gott ist gegen dich und du bist sein Feind. Du hast keine Zukunft in Hoffnung zu erwarten, sondern letztendlich einfach nur ewiges Leid, was dieses Leid dieser Erde noch um ein Vielfaches steigern wird. Warum? Weil Gott dich nicht liebt. Weil Gott dich nicht mit seiner besonderen Liebe liebt, die er aber in Christus für uns bereithält. Wir könnten all diese Facetten, all diese Aspekte beispielhaft einfach von Vers 31 bis 34 umkehren und sagen, Gott ist gegen dich, Gott klagt dich an, Gott spricht dich nicht frei, Gott wird dich verdammen und Christus verwendet sich gegen dich. Das würde es bedeuten, von der Liebe Christi getrennt zu werden. Aber was macht Paulus deutlich? Was ist sein Anliegen? Er sagt, das wird ganz gewiss nicht passieren. Es ist unmöglich, dass Gott sich umentscheiden wird und all diese Dinge, die er dir in Christus vor Grundlegung der Welt schenken wollte und geschenkt hat, wieder rückgängig macht, sodass sie dir doch nicht gelten. Es ist unmöglich, diese Facette habe ich ausgelassen, es ist unmöglich, dass Gott eines Tages sagt, alle Dinge in deinem Leben werden dir nicht zu deinem Guten dienen, sondern zu deinem Schlechten. Es ist unmöglich, dass Gott diese Meinung, dass Gott seine Meinung ändern wird, so dass sie sich in dieser Form äußern wird. Wie ist die Liebe Jesu im Kontrast dazu? Warum wird uns nichts von der Liebe Jesu, die sich in diesen Facetten auswirkt, scheiden? Und ich möchte in dem nächsten Aspekt, dass wir uns Zeit nehmen, noch einmal genauer anzuschauen, wie Jesus, wie Gott das Wesen, die Art seiner Liebe beschreibt. Eine Liebe als beständig, durchtragend, alles überwindend und ewig. So beschreibt die Bibel die Liebe Gottes. Ihr habt es bestimmt schon einmal gehört, dass es im Neuen Testament sogar darin deutlich wird, dass die Apostel von Gott inspiriert für die göttliche Liebe ein ganz bestimmtes griechisches Wort verwendet haben, das in der griechischen Sprache und der anderen griechischen Literatur völlig unüblich war. Dieser Begriff der Agape als göttliche Liebe, es war völlig unüblich, dass die Menschen in dieser Zeit mit diesem Begriff davon gesprochen haben, dass sie sich gegenseitig lieben oder dass ein Gott sie liebt. Es gab diesen Begriff als eine vollkommene göttliche Liebe, die sich, wir werden gleich sehen, in folgenden Facetten äußert. Aber die Menschen haben diesen Begriff nicht benutzt, weil er nicht irdisch ist, sondern himmlisch. Es gab keinen Götzen, der in dieser Form liebte. Und es gibt damals und auch heute, auf sich selbst gestellt, keinen Menschen, der in der Lage ist, in dieser Form zu lieben. Und gerade was diesen Aspekt dieser Liebe Christi angeht, bin ich mir sicher, dass einige Menschen hier sitzen, die es schon mal erlebt haben, dass sie von einer Liebe getrennt wurden. Vielleicht warst du einmal in eine Frau, in einen Mann verliebt, aber diese Person hat dich nicht zurückgeliebt. Oder diese Person hat aufgehört, dich zu lieben. Gott ist anders. Wir Menschen haben eine Liebe, die Trennung und Scheidung erlebt, weil unsere Liebe begrenzt ist. Aber nicht die Liebe Jesu. Und wenn wir vielleicht auf dieser Erde die Erfahrung gemacht haben, dass sowohl die Liebe, die andere Menschen zu mir haben, an ihre Grenzen stößt, nicht mehr beständig durchträgt und an meiner Seite ist. Wenn du vielleicht diese Erfahrung gemacht hast, mit Christus wirst du diese Erfahrung niemals machen. Seine Liebe hört niemals auf. Sie lässt sich nicht scheiden. Seine Liebe lässt sich nicht scheiden. Ich möchte uns einmal nochmals Hinweis, bevor wir uns die Liebe Jesu anschauen, nochmal eine Definition vorlesen, die uns der deutsche Duden über den Begriff Liebe gibt. Es ist ja immer so eine Frage, so what is love, was ist eigentlich Liebe und so, ne? Der Duden ist nicht der Maßstab darüber, wie wir biblische Begriffe interpretieren, nur um das nochmal klarzustellen. Aber es kann uns manchmal helfen, über die Begriffe unserer Kultur und Sprache nachzudenken, was wir eigentlich damit meinen. Warum? Weil wir, so denke ich, oft eine sehr abstrakte Vorstellung von Gottes Liebe in Christus haben. Vielleicht ging es dir auch schon mal so, dass du Gottes Liebe in Christus eigentlich so völlig emotionslos und rein faktisch wahrgenommen hast. So, ich wähle Menschen aus. Ich gebe mich für Menschen hin. Ich verwende mich für sie. So, also das sind alles schöne Fakten, wie sich die Liebe Gottes äußert. Aber so sein Herz, sein Inneres ist gar nicht dabei. Ein Prediger hat es mal mit folgender Frage sehr hilfreich auf den Punkt gebracht, wie wir über die Liebe Gottes denken. Und zwar hat er das folgendermaßen gesagt. Er hat gesagt, ich weiß, dass Gott mich liebt, aber mag er mich auch? Da wird schon deutlich, wie was für ein komisches Wir-Verständnis. Also mögen, ich meine mich. Ah, ich weiß nicht, ob Gott mich mag, aber er liebt mich. Entschuldigung? Liebe ist größer als mögen. Liebe ist größer als ich habe dich gern und du gefällst mir. Liebe ist eine Steigerung davon. Die Bibel sagt nicht, dass Gott uns mag, dass Gott uns gern hat. Die Bibel sagt, dass Gott uns liebt. Und das ist stärker. Wenn Gott mich liebt, dann mag er mich auch. Obwohl ich auf mich selbst gestellt nicht liebenswert bin. Wir werden nachher einen wundervollen Vers anschauen. Gott entscheidet sich dazu, uns in seinen Augen als liebenswert zu betrachten, wenn wir mit Christus verbunden sind, weil er der Sohn seiner Liebe ist, weil er der geliebte Sohn ist, der all seine Zuneigung, all seine Sehnsucht bekommt von ich will mit dir ewige Gemeinschaft haben. Wenn wir in Christus sind, dann sagt die Liebe Gottes, das gilt dir. Ich will mit dir sein. Ich will dir begegnen. Ich will die Ewigkeit mit dir teilen. Ich wünsche es mir so sehr. Das ist Liebe. Der Duden sagt Folgendes. Liebe ist ein starkes Gefühl des Hingezogenseins. Starke, im Gefühl begründete Zuneigung zu einem Menschen. Oder auf starker, körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein und Hingabe. Glauben wir, dass Gott so lieben kann? Gottes Liebe ist keinen übermannenden Gefühlen unterworfen. In diesem Aspekt unterscheidet sich sie von unserer Liebe. Unsere Liebe ist erstens oft Gefühlsschwank unterworfen von jetzt fühle ich mich danach, jetzt habe ich voll Lust, mit dir zusammen zu sein und jetzt freue ich mich, wenn ich dich die nächsten 2 Wochen nach Spanien nicht mehr sehe oder so. Das kann menschliche Liebe sein. Die ist oft eben gefühlsbetont. Gottes Liebe ist nicht so. Darin unterscheidet sie sich. Sie ist nicht einfach nur irgendwelchen Gefühlen unterworfen von ich kann nicht anders, als mit dir zusammen zu sein. Gottes Liebe ist eher Folgendes. Ich will nicht anders, als mit dir zusammen zu sein. Und deswegen fühle ich mich auch so. Versteht ihr den Unterschied? Die Bibel beschreibt Gottes Liebe als eine Auswahl, eine freie, souveräne Entscheidung, einen Vorsatz, den er gefasst hat. Aber weil er diesen Vorsatz gefasst hat, hat er sich dazu entschieden, mit uns zu fühlen, für uns zu fühlen, sich nach uns zu sehnen. Gott entscheidet sich dazu, seiner Schöpfung mit Gefühlen zu begegnen. Nicht die Schöpfung bringt ihn dazu, dass er einfach so Gefühlsduselei unterworfen ist und nicht anders kann, als oh, jetzt muss ich zornig werden, oh, jetzt muss ich Mitgefühl haben, oh, jetzt muss ich seufzen, oh, jetzt muss ich freundlich sein. Gott entscheidet sich dazu, emotional zu reagieren. Und vielleicht unter dem Aspekt lohnt sich einmal in der Bibel darauf zu achten, wie, ich nenne es jetzt einfach menschlich, Gott sein Herz bewegt. Es gibt zum Beispiel eine Frage, die sagt, wie sollte ich dich hingeben, Ephraim? Ich meine, er richtet es an Ephraim, an das Volk Gottes. Mein ganzes Herz ist in mir umgedreht. So beschreibt Gott, er sagt, es widerstrebt meinem Innersten, dich hinzugeben. Also er beschreibt seine Liebe genauso mit menschlichen Gefühlen. Und deswegen nochmals Hinweis, nochmals Erinnerung. Genauso wie wir auf dieser Welt die Verletzung menschlicher Liebe erfahren und die Andersartigkeit menschlicher Liebe im Vergleich zu der Liebe, wo Gott ist. Wenn Gott liebt mit göttlicher Liebe, dann mindert er nicht unser Verständnis von dem, was Liebe ist, sondern er steigert es. Wenn Gott liebt in Christus, dann macht er nicht weniger, als wir Menschen in unseren besten Momenten, wo wir so göttlich lieben, wie es nur sein kann, dann macht er nicht weniger oder genauso, sondern er macht mehr. Und er heiligt diese Liebe. Wir Menschen, wir können nämlich auch falsche Dinge lieben, uns an falsche Dinge mit Liebe hingezogen fühlen, sodass wir gefühlt nicht anders können. Gottes Liebe ist heilig und sie ist rein. Sie ist, beruht auf seinem souveränen Willen, aber sie ist größer und besser als menschliche Liebe. Wie äußert sich denn die Liebe Gottes? Ein Paragraph, ein Abschnitt, den man in diesem Fall unbedingt dazu aufschlagen muss, ist, wer hätte es gedacht, 1. Korinther 13. Und ich möchte einfach nur ein paar Facetten aufgreifen, die Gott hier nennt um diese Liebe. Und er verwendet dieses Wort Agape, diese göttliche Liebe, in Kapitel 13, Vers 4 bis Anfang Vers 8 zu beschreiben. Und ich möchte einfach nur ein paar Aspekte dazu aufgreifen. Wie ist denn die göttliche Liebe? Und das gibt uns eine Antwort dazu, warum diese Liebe niemals aufhören wird. Warum uns nichts von dieser Liebe trennen kann. Die Gründe liegen in folgenden Aspekten. Die göttliche Liebe ist langmütig. Das heißt, sie ist geduldig. Das heißt, sie hat einen langen Atem, das zu geben, was sie geben möchte. Die Liebe Gottes ist gütig und sie tut nicht groß. Das heißt, sie tut nicht groß, sie ist demütig. Die Liebe Gottes war bereit, Mensch zu werden und sich zu erniedrigen unter das Leid der Schöpfung und der Versuchungen bis hin zum Tod am Kreuz. Die Liebe Gottes sucht nicht das Ihre. Das ist gerade, was diese Aspekte angeht. Ich habe nicht auf alle Facetten, die genannt werden, eine klare, selber das schon noch ganz verstanden, was, wie sich darin die Liebe Gottes äußert. Aber zum Beispiel dieser Aspekt, sie sucht nicht das Ihre. Wir wissen, dass Gott alle Ehre gebührt. Wir wissen, dass alles zu seiner Verherrlichung geschaffen ist und er damit ja eigentlich das Seine sucht, oder? Eigentlich, also er sucht ja seine Ehre. Was soll er sonst anbeten? Wessen soll Gott sonst suchen? Dann wäre ja ein anderer Gott größer, wenn er seine Ehre sucht. Also Gott sucht seine Ehre, weil er das Größte, das Wertvollste, das Ewigste ist, was im Universum existiert. Aber was meint diese Aussage mit die göttliche Liebe sucht nicht das Ihre? Wie verherrlicht sich Gott denn? Indem er sich in Demut erniedrigt, indem er sich selbstlos für Menschen aufopfert, die es nicht verdient haben, indem er diese Menschen versöhnt, sich für sie hingibt, sie zu sich führt, sie begnadigt, sodass sie letztendlich ihn für seine Gnade preisen. So sucht Gott das Seine. Und in diesem Aspekt passt diese Aussage, denn der Weg, wie Gott sich verherrlicht, ist in Selbstentäußerung. Der Weg, wie Gott zu diesem Ziel kommt, ist in Demut. Sie bläht sich nicht auf. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Das heißt, sie ist vergebend. Als Aspekt zu dem in Römer 8. Kannst du etwas Böses tun, das Gott dir dann letztendlich doch zurechnet? Kannst du etwas Böses in deinem Leben tun, wo Gott sagt, aber diese Tatsache werde ich nicht vergeben? Nein, die Liebe Gottes rechnet das Böse nicht zu. Sie erträgt, und jetzt kommt ein großes Wort, alles. Sie erträgt alles, sie erduldet alles. Das ist die Liebe Gottes. Was auch in unserem Leben passieren mag und wie auch immer diese Umstände unser Verhalten, unsere Beziehung zu Jesus beeinflussen mögen. Wir sprechen von, ich habe gerade geistlich eine schwere Phase. So wird es dann vielleicht genannt. Hey, wie geht's dir gerade? Ja, Beziehung zu Jesus, ich weiß nicht, ist gerade irgendwie schwer. Warum? Na, Umstände. Ob es jetzt körperlich ist, die Dinge, die dich in Zweifel bringen, äußere Schwierigkeiten, Schicksalsschläge. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich gerade distanziert zu Gott. Ich weiß, irgendwie bin ich habe gerade keine Lust, Bibel zu lesen und zu beten. Die Liebe Gottes erträgt alles und sie erduldet alles. Jesus Christus sagt, wenn er seine Liebe zu seinen Jüngern beschreibt, in Johannes Kapitel 13, Vers 1. Dort nennt er eine weitere Beschreibung, eine Auswirkung seiner Liebe zu seinen Jüngern, zu denen auch wir gehören. Und er sagt in Johannes 13, Vers 1, vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zum Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Wie beschreibt Johannes hier die Liebe Jesu? Er sagt, die Seinen, die in der Welt waren, hier merken wir diese, es geht um die besondere Liebe. Es geht um eine spezielle Liebe, die nicht allen Menschen gilt, sondern den Seinen. Er hat sie geliebt, aber dieses geliebt haben, wie lange dauert es an? Er sagt, es ist eine Liebe, die bis ans Ende liebt. Bis ans Ende heißt bis zur Vollendung, bis das Ziel erreicht ist. So ist Jesu Liebe. Es ist eine Liebe, die sich niemals davon von uns abwenden wird. Was auch passiert, was wir auch tun. Oder Jesaja, im Alten Testament gibt es genauso wundervolle Facetten dieser Liebe. In Jesaja Kapitel 43, die Verse 1 bis 4 möchte ich lesen. Jesaja Kapitel 43, die Verse 1 bis 4. Hier wird wieder die Liebe Gottes zu seinem Volk beschrieben, zu dem wir in Jesus Christus aus Glauben auch Anteil haben. Und dort sagt Gott: Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich gebe als dein Lösegeld Ägypten hin, Äthiopien und Seba an deiner Stadt, weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. So werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt und Völkerschaften anstatt deines Lebens. Was beschreibt Gott hier? Was beschreibt er hier in diesen so schönen Worten? Er sagt in Vers 4 erstens die Begründung. Warum tut er das, was er tut? Er sagt, weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen. Ich habe mich dazu entschieden, dich in dieser Art und Weise zu betrachten. Du bist es nicht auf dich gestellt. Du bist nicht teuer. Du bist nicht, man muss es vorsichtig sagen, ja, jedes Menschenleben hat Würde und Wert und so weiter. Amen dazu. Aber du bist nicht so wertvoll, dass du in den Himmel solltest. Bist du einfach nicht. Du bist nicht so wertvoll, dass Gott dich bedingungslos ewig liebt und dir vergibt. Das bist du nicht. Aber Gott sagt seinem Volk, in meinen Augen bist du es. Ich habe dich entschieden, mich entschieden, dich so zu betrachten, weil ich dich lieb habe. Und es ist so krass, was er hier beschreibt. Es wurde in Vers 3 und in Vers 4 nochmal erwähnt. Ich gebe als dein Lösegeld Ägypten hin, Äthiopien und Seba an deiner Stadt. Und wir denken, hättest du nicht das irgendwie lieber anders beschreiben können? Das klingt ja irgendwie krass. Ja, das ist es. Gott sagt, wisst ihr was? Wenn ich die Wahl habe, ob ich mich zwischen diesen Völkern oder diesem meinen Volk entscheide, dann werde ich sie in die Hölle gehen lassen und dich zu mir holen. Das macht Liebe. Wenn ich vor meinem brennenden Haus stehe, wo mehrere Menschen und Familien wohnen, ich werde meine Frau als Einzige und Erste retten. Ich werde als Erstes meine Zuneigung wird meiner Frau gelten. Können die anderen schreien, so viel sie wollen. Das ist Liebe. Ich gebe andere hin, wenn es drauf ankommt, damit du bei mir sein kannst. Und genau das hat Gott im Alten Testament umgesetzt. Diese Länder, Äthiopien, Ägypten, Seba und so weiter, was hat Gott mit Ägypten gemacht, damit sein Volk in die Freiheit kommt? Er hat Ägypten in gerechter Weise, weil sie es verdient haben, gerichtet, damit sie frei werden. Was hat Gott mit den Völkerschaften gemacht, die das verheißene Land bewohnt haben? Er hat sie gerecht gerichtet, damit sein Volk an diesem Ort sein kann, den er versprochen hat. So greift er das auf und sagt, das ist die Liebe Gottes. Ich entscheide mich für dich und gebe andere als Lösegeld für dich hin. Und er beschreibt hier etwas Kostbares darin. Weil er sie geschaffen, er sie gebildet hat, er sie erlöst hat und sie sein sind, sie zu ihm gehören. Und Jesaja 43 macht noch etwas anderes deutlich, was Paulus eben in Römer 8 aufgreift. Schaut mal, in Vers 2 hieß es, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Durchs Feuer, du wirst nicht versenkt werden. Was macht er hier? Er beschreibt hier mit verschiedenen Elementen Leid. Er beschreibt hier anhand dieser verschiedenen Aspekte schwierige Lebensumstände, die auf Gottes Volk schon immer eingeströmt sind und die auch auf uns als Kinder Gottes einströmen. Aber was verspricht er, weil er sie liebt? Er ist erstens bei ihnen, zweitens, sie werden sie nicht überfluten, sie werden sie nicht versengen und sie werden sie nicht verbrennen. Sie werden ihren Status als Kinder Gottes, der durch ihren Glauben besteht, nicht auslöschen. Sie werden nicht dazu beitragen, dass der Glaube, den wir an Christus haben, aufhört und wir nicht mehr zu ihm gehören als geliebte Kinder Gottes. Das macht die Liebe Gottes. Eine weitere Stelle als letzte dazu in Jeremia Kapitel 31. Dieses Kapitel ist uns sehr bekannt, weil hier der neue ewige Bund beschrieben wird, den Gott uns in Christus zuteil werden lässt. Und in Versen 1 bis 3 beschreibt er genauso seine Liebe. Vers 31 steht, in jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein und sie werden mein Volk sein. So spricht der Herr, das Volk der dem Schwert entronnen hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Der Herr ist mir von fern erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Wie beschreibt Gott hier seine Liebe, mit der er sein Volk liebt, mit der, warum sein Volk Gnade findet in der Wüste, warum er selbst losgezogen ist, losgegangen ist, um sein Volk Israel zur Ruhe, zur ewigen Ruhe, zum Frieden in Christus zu bringen. Er sagt, weil ich sie mit ewiger Liebe geliebt habe. Das heißt, eine Liebe, die angefangen hat, bevor sie existierten, und ewig bedeutet immer auch ohne Ende, niemals aufhörend. So ist seine Liebe. Und seine Liebe führt dazu, dass sie seine Güte, seine Gnade fortdauern lassen wird. Das bedeutet, Gnade, Gott gibt mir nicht, was ich verdient habe. Dieses Prinzip wird für immer über meinem Leben stehen. Warum? Weil Gott sagt, ich liebe dich mit ewiger Liebe. Das ist die Liebe Christi. Die Liebe Christi ist ewig und deswegen kann und wird uns nichts und niemand von ihr trennen, von ihr scheiden und nichts wird uns dazu bringen, dass wir uns in den Krisen unseres Lebens letztendlich doch langfristig von ihm abwenden werden. Das ist die Liebe Gottes. Sie hält uns fest in allen Situationen. Und dazu kommt Paulus jetzt in Vers 35b. Er fängt hier an, jetzt Aspekte aufzuzählen, wie sich Leid und Krisen und Herausforderungen und Schwierigkeiten denn äußern können, was einen Menschen denn dazu bringen könnte, sich von Christus loszusagen, oder was uns Menschen dazu bringen könnte, zu denken, weil ich das erlebe, liebt Gott mich nicht. Und er zählt hier 7 verschiedene Leidensumstände auf, um deutlich zu machen, nicht, dass er hier nur 5 macht und dann Leute kommen, ja, aber Verfolgung hast du nicht gesagt und Hunger hast du auch nicht gesagt, sondern er nennt hier extra 7 Stück, um diese Zahl komplett zu machen, deutlich zu machen, egal welches Leid, welche Facette des Leides im Leben auf dich zukommen wird, es trennt dich niemals von Gottes Liebe. Und es geht hier, nochmal als Hinweis dazu, nicht einfach nur um Christenverfolgung. Darum geht es hier nicht. Er zählt hier Verfolgung separat auf. Verfolgung ist ein Aspekt von den 7 Aspekten. Ein Aspekt von den 7 Aspekten. Genauso Hungersnot ist eine allgemeine, also Hunger, eine allgemeine Naturkatastrophe. Und der erste Begriff, Drangsal oder Angst, was er beschreibt, das bezieht die Bibel auch nicht einfach nur auf Christenverfolgung, sondern allgemein auf das Leid dieser Welt. Und darin knüpft er an. Er hatte in Vers 17 anfangen immer wieder erwähnt, dass wir mit Christus leiden, dass wir Leiden der Jetztzeit erleben, weil die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen ist und wir unter der Knechtschaft des Verderbens sind, unter der wir seufzen und darauf warten, dass unser Leib befreit und erlöst wird, während wir jetzt noch schwach sind, der Heilige Geist sich aber für uns annimmt. Das in den Versen 17 bis 26. Und das knüpft er jetzt noch einmal, er führt er jetzt quasi auf mit diesen 7 verschiedenen Aspekten. Er fängt an mit Bedrängnis oder mit Drangsal. Und das meint allgemein das Erleben von notvollen Lebenslagen oder Schwierigkeiten, die zum Leben auf dieser Welt gehören. Wir finden diesen Begriff im Zusammenhang mit Hungersnöte in der Apostelgeschichte. Wir finden diesen Begriff im Zusammenhang für die Schwierigkeiten, die das Leben als Waise oder als Witwe mit sich bringt. Dieser Begriff wird genauso im Zusammenhang für die Schmerzen bei der Geburt verwendet, die eine Frau erlebt, die Sorgen über falsche Prediger oder die Herausforderungen, die auch die Ehe mit sich bringen kann, gerade im Rahmen von Verfolgung. Also in diesen ganzen Facetten taucht immer dieser Begriff Drangsal auf. Es geht allgemein um Leid, das wir erfahren. Und es werden wir erfahren. Die Liebe Christi bedeutet nicht, ich verschone dich davor. Vers 37 sagt, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. In all diesen Dingen, die wir erleben, werden wir überwinden. Nicht die Liebe Gottes bedeutet, dass er dich irdisch mit Segnungen und Schmerzfreiheit, Sorglosigkeit und Bequemlichkeit überschüttet. Die Liebe Christi äußert sich vor allem in himmlischen Segnungen. Wir haben es vorhin, als wir es angeschaut haben, wovon man getrennt werden würde, sind alles geistliche Segnungen, die Gott uns in Christus in seiner besonderen Liebe bereithält. Die irdische Sonne geht über Gute und Schlechte auf. Das hat nichts mit Gottes besonderer Liebe zu tun. In Apostelgeschichte 14, Vers 22 ermahnt Paulus die Gemeinde und sagt ihnen, dass wir durch viele Drangsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Sie haben kein falsches Bild davon gemalt, davon, was es bedeutet, Christ zu sein. Viele sind vielleicht der Meinung, ich folge Jesus nach und mein Leben wird immer besser. Dein Leben wird immer besser, weil es nichts Schöneres gibt, als Jesus zu kennen und ihn zu haben. Das bedeutet nicht, dass es nicht ab dem Punkt deiner Bekehrung irdisch gesehen bergab gehen kann, wie zum Beispiel bei Paulus war. Aber welche Zuversicht haben wir in Drangsalen? Wir haben es auch in Römer 5 angeschaut. Römer 5, Vers 3 sagt, wir rühmen uns auch der Drangsale, da wir wissen, dass die Drangsal Ausharren bewirkt. Ein Kind Gottes, das sich immer im Raum der Gnade Gottes befindet, weil Gott ihn in diesen Zustand hineinversetzt hat, wird jede Drangsal mit Ausharren überstehen. Und deswegen dürfen wir uns darin rühmen. Deswegen brauchen wir keine Furcht haben, wenn Drangsal unser Leben trifft. Ach du meine Güte, hoffentlich werde ich jetzt nicht den Glauben an Jesus verlieren. Die Drangsal bewirkt zwingend Ausharren. Warum? Wegen der Liebe Christi. Er geht weiter und sagt Angst. Drangsal beschreibt eher quasi die äußeren Zustände, die auf einen Menschen hereinprasseln können. Und Angst beschreibt die innere Enge, quasi das Zermürbtsein, das innerliche Sorgenvollsein und Belastetsein, was als Auswirkung dieser Drangsale geschehen wird. Auch das wird einen Menschen nicht dazu bringen, von Christus getrennt zu werden. Und auch das bedeutet nicht, dass Jesus Christus uns nicht mehr liebt. Das nächste Begriffswort, das wir uns als letztes genauer anschauen wollen, Verfolgung. Das ist ein Leidzustand, den nur Menschen erleben, weil sie zu Christus gehören. Verfolgung aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Jesus. Und auch das hat Jesus vorausgesagt. Er hat gesagt, wenn sie mich gehasst hat, würden sie auch euch hassen. Wenn sie mich abgelehnt haben, werden sie auch euch ablehnen. Warum? Weil ihr zu mir gehört und sich zu euch zu mir bekennt. Es wird dir früher oder später Nachteile in deinem Leben bringen. Ganz gewiss. 2. Timotheus, schlag bitte diese Stelle auf. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. sagt, alle aber, die gottselig oder gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist eine Verheißung. Es gibt nicht nur, in Anführungszeichen, schöne Verheißungen, sondern auch ernste. Die Schrift sagt, alle, die gottselig leben wollen in Christus, das heißt nicht einfach religiös, es geht hier nicht einfach nur um religiöse Verfolgung. In anderen Kontinenten wurden auch Moslems verfolgt, in anderen Kontinenten wurden auch Buddhisten verfolgt. Es geht darum, gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, das heißt im Glauben an das Evangelium von ihm. Sie werden verfolgt werden. Jeden wird es früher oder später in irgendeiner Form treffen. Und Millionen von Christen kennen Tag aus Tag ein nichts anderes als genau das. Deswegen ist es so wichtig und heilsam, dass die Bibel so ehrlich in diesem Aspekt ist. Aber was dürfen wir wissen, entweder bevor Verfolgung losgeht oder wenn Menschen in Verfolgung stecken? Zwei Kapitel vorher, 2. Timotheus 1, Vers 12. Aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Was durfte Paulus wissen, obwohl auch er Verfolgung erlebt hat? Er wusste, das mir anvertraute Gut, das Gut, das Gott ihm anvertraut hat. Das heißt, der Inhalt und der Glaube an das Evangelium, ich weiß, an wen ich geglaubt habe, er ist in der Lage, dieses Gut zu bewahren. Er ist in der Lage, dass dieses Festhalten an Christus, dieser Glaube an Christus vorhanden bleibt, selbst wenn Verfolgung geschieht. Und genauso endet er seinen Brief an Timotheus in Kapitel 4, Vers 18. Er sagt, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, Verfolgung werden kommen. Wir sind nicht davon verschont. Christen sind nicht davon verschont. Aber in diesem allen werden sie überwinden. Warum? Weil Gott in der Lage ist, zu bewahren. Weil er sie mit einer ewigen Liebe liebt, die niemals aufhören wird. Und Paulus führt die Liste fort im Römerbrief mit Hungersnöten. Ich habe gelesen, dass aktuell 10% der Weltbevölkerung unter Hunger leiden. Christus hat als Zeichen der Endzeit angekündigt, dass Kriege, Seuchen und Hungersnöte kommen werden. Auch Christen leiden darunter. Blöße, Nacktheit, Entblößung des Körpers, Bedürftigkeit der Kleidung, damit zusammenhängt auch Armut, Arbeitslosigkeit. Christen sind nicht verschont davor. Gefahr durch Krieg, durch Risiko, allgemein durch das Leben in der gefallenen Welt. Wir kommen hier in Gefahren. Und selbst wenn ich nur im Freibad sehe, dass meine Tochter in Schwimmflügel Richtung Becken rennt, ohne Schwimmflügel Richtung Becken rennt. Die Welt ist voller Gefahren. Das merkt man als Elternteil irgendwie dann nochmal anders. Ohne jetzt in Panik auszubrechen, aber es gibt einfach Gefahren. Bestimmte Dinge, die wir auf der Welt erleben oder Orte, an denen wir uns befinden, bringen ein Risiko mit sich. Oder zuletzt benannt der Tod durch das Schwert, ob durch Krieg oder als Konsequenz der Christenverfolgung. All diese sieben Aspekte können, haben und werden Christen erleben. Aber was wird sie durchtragen, die Liebe Christi? Was trennt sie darin nicht von der, davon? Nichts davon kann sie trennen. Es bedeutet nicht, dass Gott sie nicht liebt. Und er belegt diese Tatsache jetzt mit einem alttestamentlichen Verweis. Und ich muss es aus Zeitgründen ein bisschen abkürzen. Paulus erwähnt hier in Vers 36, wie geschrieben steht. Also er möchte jetzt belegen, was er vorher beschrieben hat. Er sagt, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Warum erwähnt er hier dieses alttestamentliche Zitat? Er will deutlich machen, das, was er vorher beschrieben hat und was die Christen zu seiner Zeit erlebt haben, ist keine neue Erfahrung des Volkes und der Kinder Gottes. Es war schon immer so. Schon im Alten Testament, in den Psalmen, wurde es verarbeitet, dass Kinder Gottes Leid erlebten. Und dass dieses Leid sich sogar so schmerzhaft und dramatisch angefühlt hat, dass sie es hier beschreiben als, wir sind Schlachtschafe, wir leben, um geschlachtet zu werden. So fühlen wir uns. Nicht Schafe in einem Streichelzoo, die so schön angeguckt und gestreichelt werden. Wir sind Schlachtschafe. Ich fühle mich, als ob ich geboren wurde, um einfach nur zu leiden und zu sterben. So dramatisch greift dieser Psalm es auf und er sagt, getötet den ganzen Tag. Es passiert den ganzen Tag nichts anderes. So verarbeitet dieser Psalm 44 das Leid als Kinder Gottes. Und vielleicht als Hinweis für zu Hause, eigentlich wollte ich in diesem Psalm aspektweise noch durchlesen. Dieser Psalm 44 greift auf am Anfang, dass Gott in der Vergangenheit sein Volk gerettet hatte, dass er ihnen Stärke gab, weil er Wohlgefallen an ihnen hatte. Und dass er andere Völkerschaften vertilgt hat, sie aber ausgebreitet hat. So beginnt der Psalm. Dann beschreibt er, dass er sagt, Gott, ich vertraue allein auf dich. Du bist meine Stärke. Du bist meine Hilfe. Du bist meine Kraft. Ich vertraue nicht auf meine rechte Hand, nicht auf irgendwelche Götzen. Allein auf dich vertraue ich. Also in den Versen 5 bis 9 macht dieser Psalm ein gegenwärtiges Bekenntnis zu Gott. Und wisst ihr, was dann die nächsten 14 Verse folgt? Die nächsten 14 Verse wird, obwohl dieses Bekenntnis vorhanden ist, einfach nur Leid beschrieben. Gott, du hast uns hingegeben. Gott, Menschen triumphieren über uns. Gott, wir sind niedergebeugt, obwohl wir deinen Bund nicht gebrochen haben. Diese Begriffe taufen auf. Gott, wir haben nicht trügerisch gehandelt. Wir haben nicht Götzen verehrt. Wir haben dich angebetet und trotzdem erleben wir das. Noch ein wichtiger Zusammenhang, nur weil wir Leid erleben, ist da nicht dieses, ja, wegen dieser Sünde. Da gibt es Millionen von Sünden, weswegen wir den ganzen Tag nur Kopfschmerzen haben sollten. Wirklich. Es gibt diesen Zusammenhang nicht, obwohl trotzdem erleiden und erleben sie es. Und innerhalb dieser Beschreibung kommt dieses Zitat, das Paulus bringt und sagt, Gott, so fühlen wir uns als deine Kinder. Aber wisst ihr, was das Fazit von diesem Psalm ist? In den Versen 24 bis 27. Das Volk Gottes, das auf den Herrn vertraut, erlebt dieses Leid unabhängig von einem konkreten Bezug ihrer Sünde. Aber und ihr Fazit ist nicht, okay, es hat keinen Wert, wozu folgen wir Gott überhaupt nach? Absagen davon. Dann kann ich auch andere Götter verehren. Dann kann ich mein Leben auch nach meinem eigenen Wunsch gestalten, wenn es mir als Christ gar nicht besser geht. Der Psalm endet nicht damit, sondern der Psalm endet damit, dass in so einer vertrauten, liebevollen und freundschaftlichen Weise das Volk Gottes mit Gott redet und sagt, Gott, wann stehst du auf? Gott, wach doch auf. Gott, wie lange noch? Überleg mal, ne? Sie sagen, wach auf. Das bedeutet übrigens, Herr, das wirkt frei, als ob du schläfst. Was ist das für eine vertraute Beziehung? Jetzt traue ich mich vielleicht meinem Bruder oder so sagen, ey, was schläfst du da? Ne? Das machen die mit Gott, weil das die innere Sicherheit in der Liebe Gottes als Frucht mit sich bringt. Ich kann Gott im Leid sagen, Gott, warum? Wie lange noch? Gott, wann stehst du auf und hilfst mir? Gott, warum schläfst du? Steh auf, damit wir dich noch für deine Rettung preisen werden. So endet dieser Psalm. Warum erwähne ich das? In diesem Psalm wird deutlich, was die Liebe Gottes im Leid, wie dieses Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, wie das sich im Leid äußert. Die Liebe Gottes wird nicht zulassen, dass du anfängst, aufgrund deines Leides dich von Gott abzusagen. Sondern die Liebe Gottes wird dich in deinem Leid, ob kurzfristig oder langfristig, manchmal kann das einhergehen mit, meine Beziehung zu Jesus ist gerade irgendwie nicht so gut, aber es wird an den Punkt kommen, wo dieses erneute Schreien, dieses erneute innige Christus, ich brauche dich, geschehen wird, weil die Liebe Gottes dich niemals loslassen wird. Sie ist ewig. Und das schönste Beispiel, das die Schrift dafür bringt, ist letztendlich die Liebe Christi, die sich zu Petrus in seinem Versagen äußert. Was hat Petrus erlebt in der Passion? Petrus erlebte Drangsal. Petrus erlebte Angst vor Menschen und den Konsequenzen. Er erlebte befürchtete Verfolgung und er erlebte das drohende Schwert, zumindest 4 der 7 Sachen. Was hat Petrus gemacht? Ich kenne ihn nicht. Diese äußeren Umstände, die Petrus erfahren hat, die Paulus hier aufzeigt, haben kurzfristig was bewirkt? Ich kenne ihn nicht. Er hat sich nicht treu zu Christus gestellt. Aber wie hat Jesus darauf reagiert? Er hat ihn nicht verworfen, denn die Liebe Gottes erträgt alles. Die Liebe Gottes erduldet alles. Die Liebe Gottes stellt wieder her, wenn uns Schwierigkeiten in Glaubenskrisen gebracht haben. Die Liebe Gottes trägt uns dadurch und heilt, was am Glauben zerbrochen ist. Sie heilt, wo wir gesündigt haben. Sie heilt, wo wir uns von Gott distanziert haben, wo Schwierigkeiten diese Tatsache ausgelöst haben. So wie Jesus es bei Petrus gemacht hat. Und er hat ihn nicht verworfen. Er hat ihm voller Barmherzigkeit und Liebe ihm begegnet und ihn wiederhergestellt und ihn sogar zu seiner Verherrlichung weiterhin gebraucht und ihn nicht als Apostel, als Jünger, als Mensch abgeschrieben. Das ist die Liebe Gottes. Und Jesus reagiert nicht nur auf Petrus so, sondern genauso auch auf dich und mich. Wenn wir zu seinen auserwählten Kindern gehören, dann sagt er, so liebe ich dich. Das ist meine Liebe und von dieser Liebe wird dich nichts und niemand scheiden können. Amen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und bevor wir jetzt das nächste Lied singen, das, was wir gerade gehört haben, im Gebet vor Jesus zu verarbeiten. Ob laut oder leise und anschließend wird uns das Musikteam für das letzte Lied anleiten.